Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir uns dazu entschieden, eine Folge darüber zu machen, wie du es schaffst, deinen persönlich besten Wettkampfcoach für dich auszuwählen und was dahingehend wahrscheinlich auch so die Kriterien der Auswahl sind. Ja, und dabei möchten wir auch nochmal so ein bisschen intensiver auf das Thema Resultate und ja, vielleicht auch so die kleine Verwirrung, die damit einhergeht, aufgreifen. Ja, gerade frisch in der Season sieht man da hier und da auch immer mal wieder ein bisschen was an Resultaten, wo man einfach halt nochmal vielleicht zwei, drei Worte dazu verlieren muss, weil das im Social Media auch immer ein bisschen, finde ich, getäuscht rüberkommt zur Realität. Ja, dementsprechend, Tobi, ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Ja, wie sieht's aktuell bei dir aus? Vielleicht jetzt in der Season und auch in der letzten Season, beziehungsweise in der Herbstseason und auch in der letzten Season. Wie viele Leute nimmst du eigentlich als Wettkampfcoach per se pro Saison auf?
Also, letztes Jahr waren das bei mir zu Beginn tatsächlich von der Prep 11, glaube ich. Und am Ende waren es 9. Ja, also 2 haben tatsächlich im Verlauf der letzten Jahre die Prep abgebrochen, was meiner Meinung nach auch eine Sache ist, die jeder auf dem Schirm haben sollte, weil auch eine Sache, über die viel zu wenig gesprochen wird, dass nicht jeder, der in eine Prep reinschaltet, am Ende halt auf der Bühne steht. Ja. Und dieses Jahr sind es bei mir insgesamt 13, jetzt einer im Frühjahr und 12 für Herbst. Oder einer im Frühjahr und 13 für Herbst, ich bin mir gar nicht genau sicher. Also dieses Jahr um die 14, letztes Jahr waren es eben, wie gesagt, so 10, 11. In der Season davor waren es, glaube ich, 5. Genau, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass mit jedem Jahr, wo man einfach besser darin wird, Dinge oder Leute vorzubereiten, die ganzen Wettkämpfe zu organisieren, sich so ein bisschen auch ein kleines Team aufbaut, die dann am Showday ein bisschen helfen zu betreuen, dass man eigentlich von Jahr zu Jahr schon besser darin wird, mehr Leute vorzubereiten. Ja, gerade wenn das auch noch auf Frühjahr und Herbst gesplittet ist. Aber dass das Ganze irgendwann natürlich auch so ein Cap hat. Also man sagt, okay, viel mehr als ich werfe jetzt mal 20 Leute in den Raum, ist einfach nicht drin, ja, die du dann in der Season irgendwo betreuen kannst. Aber wenn du auch, wie zum Beispiel wir beide, wirklich auch vor Ort bist bei Wettkämpfen. Ja, weil jeder, der irgendwo Leute schon vorbereitet hat und weiß, wie es ist, wenn man sich an einem Wettkampftag um 2 bis 3 Leute kümmern kann, der kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man sich um 10 Leute oder vielleicht sogar um mehr Leute kümmern muss. Man geht ja auch eigentlich nicht davon aus, dass alle Leute am gleichen Wettkampf starten, darf man natürlich auch nicht vergessen, der Coach ja irgendwo so ein bisschen auch für verantwortlich ist, aber wie gesagt, ich denke, das ist so ein übers Jahr pro Season von mir aus auch, also pro Teil der Season schon eine realistische Zahl und es hängt natürlich auch immer stark davon ab, was habe ich da für Athletinnen vor mir, die, wie soll sagen, anstrengend, sag ich mal, sind die Leute, weil es gibt einfach Athletinnen, die sind deutlich, deutlich leichter zu preppen, ja, und es gibt Leute, die natürlich einfach mehr von einem benötigen, so wie diesem Coaching halt einfach immer ist. Und je nachdem raubt es halt mehr oder weniger Kapazitäten. Ja, ist ganz klar. Also ich denke, bei dir wird es ähnlich ausschauen, oder?
Ja, schon. Also ich habe auch das Gefühl, dass irgendwo halt auch so ein Cut gemacht werden muss. Was, wenn ich jetzt so die Faktoren halt eben mir versuche, mal so vor Augen zu führen, was auch hinderlich ist, mehr und mehr und mehr, also so unbegrenzt mehr Leute aufzunehmen, ist tatsächlich meiner Meinung nach tatsächlich das Farbe machen. Also ich glaube, wäre das Thema Farbe machen vor Ort nicht dabei, könnte man signifikant mehr Leute am Wettkampftag betreuen. So, ne? Also wenn du als Coach wirklich nur dafür verantwortlich bist, vor der Bühne zu betreuen, ja, vielleicht nochmal Backstage zu betreuen, dann wäre das auch mit mehreren möglich. Aber auch gerade, wenn du halt eben sagst, okay, du willst halt eben mit jedem auch nochmal Backstage, dann hast du halt eben bei gewissen Athleten einfach auch Überschneidungen als Coach, ne, wo du dann halt nicht mehr direkt ja Backstage sein kannst und auch den anderen Athleten, der vielleicht vorne dran in der Klasse ist, schon betreuen kannst vor der Bühne. Und das ist auch mal so ein bisschen schade, ist aber manchmal einfach auch gar nicht anders zu legen, weil oftmals halt auch nur 2 Klassen oder sowas, gerade im Bodybuilding nur 2 Bodybuilding-Klassen sind und dann musst du dich halt eben für eine Sache entscheiden. So. Und dann ist meistens halt eben doch der größere Hebel als Coach, wenn du dann vor der Bühne halt eben einfach bist. Ne? So, das ist halt ganz klar und dementsprechend ist es halt trotzdem irgendwo begrenzt. Also ich glaube auch 10 Leute für eine Show ist schon ein gutes Paket. Also jetzt hier gerade im Frühjahr haben wir ja im Team jetzt 7 Leute, 8 Leute insgesamt, die wir da betreuen und das durch alle Klassen durch auch so ein bisschen, ne? Also mit Women's Figure, Women's Physik, Women's Athletik, so bei Doppelstart halt, dann nochmal Classic Physik und Bodybuilding 1, 2, 3, Junioren, Master, also irgendwie ist in jeder Klasse halt was drin und das ist tatsächlich teilweise mit Doppelstart verbunden und dementsprechend musst du da eigentlich die ganze Zeit rotieren und ja, bei der letzten Meisterschaft ist mir auch tatsächlich das erste Mal passiert, wo ich so selbst ein bisschen so ins Grübeln gekommen bin, ich gedacht habe, oh shit, das wird jetzt eng halt, ne? Also so, da hatte ich, zum Glück war der Sandro noch da, ne? Da habe ich dem Sandro gesagt, Sandro, kannst du dem anklatschen, so, weil ansonsten wäre das halt, also entweder wäre der halt ohne Pump auf die Bühne oder halt mit scheiß Farbe, ne? Ja, da war ich halt auch froh, aber da muss man aber auch sagen, so dadurch, dass wir alle irgendwie so vernetzt sind, ist es meistens dann doch irgendwie kein Problem, weil irgendjemand eh immer irgendwie Zeit hat. Ist ja auch ein Vorteil von dieser ganzen Coaching-Bubble, die wir jetzt mittlerweile so aufgebaut haben. Also ja, bisher, glaube ich, hat da keiner keinen im Stich gelassen. Ich weiß noch, als wir da bei meiner GmbF, war es nämlich auch so, wir standen ja da in dieser Vollsperrung drin und der Freddy, der hat ja auch noch einen Athleten gehabt vor Ort, ne, so, den er halt auch noch einklatschen müssen, so, und da hat irgendwie der Sandro auch wieder, keine Ahnung, das Sandro, übernommen. Also
Sandro der Retter einfach.
Sandro einfach der Retter.
Feuerwehrmann. Ja.
Falschen Beruf gewählt, so, ne, Sandro. Ja. Nee, aber ja, das ist schon sehr, sehr angenehm, wenn man da weiß, okay, es ist immer irgendjemand auch noch auf einer Show im Ausland beispielsweise, so, der jemand mitbetreuen kann oder einfach dann auch mal ein Auge mit drauf haben kann. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Deswegen glaube ich, sind wir auch jetzt so in unserer kleinen Bubble halt auch in der Lage, mehr Leute tatsächlich zu nehmen und zu betreuen, weil einfach halt die Connection auch mittlerweile so ausgebaut ist, dass da immer irgendjemand halt auch da ist, dem man da das Ganze auch anvertrauen kann, ne?
Absolut. Ich habe ja auch im letzten Jahr auf den Worlds einen Kunde vom Alex betreut, der Alex nicht mit Amerika geflogen ist, was dann verständlich ist, wenn sich vielleicht der Kunde auch spontan dafür entscheidet. Und ich meine, wir sind immer sehr oft bei Shows dabei, aber manchmal ist es vielleicht einfach auch vielleicht aufgrund von Doppelshows am Wochenende nicht möglich. Und wenn du dann jemand hast, der bei dort vor Ort ist und der andere ist da vor Ort und man kann sich so ein bisschen unterstützen, dann warum nicht? Ja, im Endeffekt profitiert jeder davon. Und ja.
Ja, voll. Also das macht es auch irgendwie ganz cool, muss ich sagen, so, weil man da natürlich dann auch auf verschiedene Shows Leute stellen kann. Weil oftmals, wenn ich halt eben auch einen First-Timer oder so habe, ne, der hat vielleicht noch keine Show vorher gemacht oder erst eine Show und da bin ich nicht vor Ort, das ist schon immer so ein bisschen unsafe. Also mache ich auch ungern, dann stelle ich lieber die meisten Leute dann doch auf einem Wettkampf, bevor ich halt eben da so eine Rotation mache zu einem anderen Wettkampf, wo ich dann denke so, ah, ja, muss man jetzt nicht unbedingt halt jemand alleine dahin schicken, so, ne? Beispiel Ungarn als erste Show. Ne? Das wäre halt eine Katastrophe, finde ich. Also so, du kannst halt einfach keinen dahin schicken, so, weil keiner ein Wort versteht, so. Die wissen ja sowieso nicht, was sie machen sollen und dementsprechend ist es da auch manchmal ein bisschen schwierig. Das ist auch der Grund dafür, warum ich halt viele Leute im Gegensatz zu anderen Coaches auch trotzdem immer auf dieselben Wettkämpfe auch schicke, glaube ich. Sprich, gerade auch so, wenn im Herbst GmbF, Evo, ANBF, ja, und einfach so die sicheren Shows halt sind, dass ich da halt lieber die Leute hinschicke, wie dass ich jetzt sage, okay, ich lasse den einen halt so in CA fliegen, so, gerade so First-Timer-Wettkampf und so, ne, das ist halt relativ früh und du kannst vielleicht aber selbst nicht mit und so, ja, keine Ahnung, dann stelle ich die lieber halt eben auf einen Wettkampf, wo ich weiß, dann haben sie wenigstens eine super Betreuung an dem Tag, so gerade in der ersten Season und so, ist ein bisschen safer, aber ja, das ist natürlich auch mit Vor- und Nachteilen versehen, sage ich mal, ne.
Absolut, also ich denke gerade bei First-Timer muss man sowieso vorsichtig sein, wenn du halt nicht vor Ort bist. Nein, das ist, dann musst du dich halt auch wenigstens, also wenn der Fall eintritt, dass du nicht dabei sein kannst, ja, dann würde ich es zumindest so machen, dass ich mich wirklich drum kümmere, dass ich irgendjemand habe, der vor Ort ist, der für Farbe sorgt, der für Pump-Up sorgt, der einfach Backstage die Person betreut nach meinen Vorstellungen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf der Evo war ich ja nicht dabei und da habe ich ja trotzdem einen Kunden gehabt, der unterstützt wird von einem Freund. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Da muss halt einfach auch viel Vertrauen dann zwischen beiden Parteien herrschen, dass du als Coach der Person vertraust und weißt, okay, die setzt jetzt genau um, was sie machen soll. Und der Kunde muss vertrauen, dass der Coach, auch wenn er vor ganz anders ist, genau weiß, was er zu tun hat aufgrund von Bildern, Erfahrung und so weiter und so fort. Ja, das ist halt dann eine Sache, die sehr stark auf der Kommunikation und Client-Coach-Beziehung beruht, aber kann auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut funktionieren, wenn da beide Parteien wissen, was sie zu tun haben.
Ja, ja, definitiv. Und was würdest du jetzt grundsätzlich sagen, wenn jetzt jemand auch auf der Suche nach einem Wettkampfcoach ist, wie würdest du demjenigen raten, wie er das Ganze angehen sollte, beziehungsweise welche Steps er gehen sollte, um einen guten Coach für sich selbst zu finden?
Also Resultate, über die werden wir gleich nochmal genau sprechen, sind sicherlich ein, wenn nicht sogar das Kriterium meiner Meinung nach für Wettkampf-Coaching irgendwo. Ja, weil wenn ein Coach noch nie jemand auf die Bühne vorbereitet hat, dann werde ich zu dem auch nicht gehen, wenn der keine Resultate vorweisen kann. Ja, muss man einfach irgendwo so sehen. Und die Resultate sollten halt irgendwo auch zufriedenstellend sein. Ja, also.
Würdest du jetzt grundlegend sagen, dass es aber immer ein Problem ist? Sprich, ich denke,
Leute
sind auf jeden Fall in der Lage, Leute auf die Bühne zu stellen, auch gut auf die Bühne zu stellen, obwohl sie vielleicht noch keinen oder vielleicht erst ein oder zwei auf die Bühne gestellt haben. Einfach jetzt bestes Beispiel, eigentlich am Wochenende ja der Arne oder vor ein paar Wochen.
Ja, absolut.
Arne hat safe noch nicht so viele Leute auf die Bühne gestellt, aber der Niklas, den der da hingezimmert hat, der hat ein super Conditioning gehabt, ne? Und hat ja auch alles abgeräumt, eigentlich so, was man abräumen kann, so, ne? Und Arne würde ich das halt eben auch vollkommen zutrauen, dass er jemand halt eben sehr gut auch auf die Bühne stellen kann, ne?
100%. Also, ich denke, da, würde gerade sagen, spielt er natürlich mehr mit rein als nur Results, ja, weil die Person sollte irgendwo, sollte einfach innerhalb, generell Resultate einfach vorweisen können, wo sie eine Person von A nach B oder an ihr Ziel gebracht hat. Ja, und wenn die Person vielleicht auch schon selber auf der Bühne war, dahingehend Erfahrung gesammelt hat, wie das Ganze vielleicht auch ablaufen kann, soll, immer mal wieder irgendwo auch vielleicht über Social Media teilt, dass sie dann doch irgendwo eine Person vorbereitet und die irgendwo auch entsprechend ausschaut, dann hat das sicherlich, Kriterien, die dafür sprechen, dass die Person als Prep-Coach irgendwo qualifiziert ist, ja. Aber klar, natürlich, je mehr Results du hast, die irgendwo gut sind, ja, was auch immer jetzt gut ist, aber ich würde sagen, alles, was auf größeren Shows, und das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, auf größeren Shows bei einem entsprechend großen Teilnehmer und starken Teilnehmerfeld irgendwas Richtung 1 bis 5 geht. Ja, also alles, was Top 5 geht, ist wichtig. Alles, was darüber weg ist, ist eher unwichtig. Ja, so muss man es einfach sein. Qualifiziert meiner Meinung nach dann den Coach schon für wahrscheinlich eine solide Arbeit. Wie die dann im Detail ausschaut, das denke ich, unterscheidet sich dann doch von Person zu Person. Für mich persönlich spricht ganz klar auch, dass die Person eben investiert ist und auch bei Shows einfach irgendwo dabei ist. Also ich weiß, dass da sicherlich viele Leute das vielleicht auch ein bisschen anders sehen, aber meiner Meinung nach hast du als Coach irgendwo bei den Shows, wenn es möglich ist, vor Ort zu sein. Und ob du dann Farbe machst oder dann keine Farbe machst, aber du bist auf jeden Fall für deinen Athlet da oder für die Athleten da und supportest halt einfach. Das finde ich ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man darüber nachdenkt. Und klar, natürlich muss irgendwo auch eine Identifikation mit der Person da sein. Also das sind ja Basics, die für Coaching oder gegen Coaching sprechen, die jetzt nicht speziell, finde ich, für Prep-Coaching relevant. Aber wie gesagt, die Art der Betreuung und die Resultate, die die Person vorweisen kann, sind schon mal meiner Meinung nach zwei Punkte, warum ich mich für oder gegen jemanden entscheiden würde.
Das sind auf jeden Fall gute Punkte. Weißt du, was ich persönlich auch noch ziemlich wichtig finde? Die Transparenz von dem Coach mit allen Resultaten. So, weil was ich ganz, ganz oft sehe, ist halt eben, dass halt eben nur die Finalplatzierungen irgendwo gezeigt werden, obwohl man halt eben eigentlich weiß, ja, derjenige hat halt eben noch viel mehr Leute gestellt. Und da war halt auch viel dabei, was halt nicht ins Finale kam, was halt eben nicht in einem guten Conditioning da gestanden ist und so. Das finde ich halt immer auch immer so ein bisschen problematisch, wenn man halt eben nur immer so diese Top-Leute zeigt halt, ne? So, ich finde, also erstens finde ich es ein bisschen disrespectful den anderen Athleten und Athletinnen gegenüber, muss ich sagen, weil die auch wahrscheinlich genauso viel investiert haben oftmals, ne? Und dementsprechend auch so die Leistung gewürdigt werden sollte und es hängt ja auch einfach halt eben oftmals an Genetik, Trainingserfahrung, Trainingsalter allgemein zusammen, ne, wie gut und natürlich auch so die ganzen Lebensumstände, wie gut man da sich letzten Endes platziert und dementsprechend kann halt eben auch nicht jeder ins Finale kommen, insbesondere wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele wir Coaches eigentlich schon sind, wie viele Leute wir alle stellen so und wenn wir alle halt immer jeden in Top 5 stellen würden, ja gut, dann wären das ja nur unsere Athleten letzten Endes, die da Top 5 kommen. Das ist gar nicht möglich und dementsprechend ist es für mich auch relativ wichtig, da auch ein bisschen transparent zu sein und den Leuten halt auch kein falsches Bild irgendwie zu suggerieren. Oftmals habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute anfragen, einfach so mit der Intention, ja, ich will jetzt halt eben Top 3, Top 1, keine Ahnung, vielleicht Gesamtsieg machen, ne? Aber denken so, du bist alleine dafür verantwortlich, dass jetzt da ein Gesamtsieg oder so rauskommt, ne? Das ist nicht so, ne? Also selbst wenn unser Anteil, ja, 50% wäre, nochmal 25% vom Athleten sind immer noch 25%, die dahingehend einfach unerwartete Dinge sein können, ne? Also, ob da jetzt einfach Person X oder Y startet, ja. Keine Ahnung, wie die Verdauung an dem Tag ist, ob du krank bist oder whatever halt, ne. Dementsprechend ist das halt auch so ein bisschen so die falsche Intention, wenn man, glaube ich, auch in ein Coaching reingeht. Und dann wäre auch für mich noch wichtig, auf jeden Fall das Thema Resultate jetzt nochmal anzusprechen. Was sind das für Resultate? Ne, da kannst du jetzt gerne mal reingehen, das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer aufführen, was wir damit meinen, weil das tatsächlich halt eben auch im Social Media, glaube ich, für viel Verwirrung schafft. In Kombination mit ja zurückgehaltenen Resultaten ohne Finalplatzierung halt. Ne? Also das ist ja meistens oft die Kombination auch.
Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club-Smart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club-Smart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel-Safe-Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell-App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Also Also da stimme ich dir erstmal auch zu, dass das eigentlich jedem Kunden, der in der Prep dafür gesorgt hat, dass er das bestmögliche Paket geliefert hat. Und ich meine, wir sind uns beide einig, wir stellen sowieso niemanden auf die Bühne, der jetzt nicht ready ist. Ja, also der nicht das Zeug dazu hat, einfach da auch eine entsprechende Form zu präsentieren. Dem gilt es, Respekt zu zeigen. Ja, und da gibt es dann keinen Special Client, der halt entsprechend stark ist und eine Klasse gewonnen hat, nur den irgendwo so ein bisschen hervorzuheben, sondern jeder, wie gesagt, hat seine Arbeit geleistet. Und es ist halt einfach so, dass von Jahr zu Jahr das Teilnehmerfeld so dicht wird, dass mittlerweile Leute, die vielleicht vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren halt problemlos Top 3 geworden sind, jetzt damit zu kämpfen haben, überhaupt eine Top 5 zu erreichen. Ja, das muss man sich einfach im Klaren sein. Also wenn ich an die letzte Saison dran denke, da gab es doch den einen oder anderen, wo ich dachte, okay, hart, aber ist krass, dass das einfach da das Top 5 Niveau schon so dicht ist, ja, und die Person vielleicht da gar nicht reinkommen ist. Und dann innerhalb der Top 5 ist es halt auch nochmal sehr, sehr eng. Das heißt, innerhalb der Top 5 kann meiner Meinung nach mittlerweile alles passieren. Und es gibt so oft, also wir waren beide auch schon so oft nach einer Klasse da gestanden und haben gesagt, ja gut, man hätte die und die Person jetzt auch tauschen können, die und die Person hätte man tauschen können. Der erste ist vielleicht klar, ja, von mir aus, aber was danach kommt, ist dann wieder, ja.
Und selbst da war es halt oftmals auch undurchsichtig, ne? Also so nicht immer klar,
also, ja. Es ist halt, also man muss das wirklich immer wieder betonen, sollen die Leute so mal zu Shows gehen und sollen sich das mal auf regelmäßiger Basis anschauen, um dann vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann wird halt recht schnell klar, dass das eine Top-Platzierung natürlich, da kannst du deinen Teil selbst dazu beitragen als Athlet, ja, indem du eben das Beste tust, als Coach, indem du das Beste von deinen Athleten probierst rauszuholen, aber für was das am Ende des Tages reicht, das ist halt einfach, liegt nicht in deiner Hand so, und deswegen muss man da, wie gesagt, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen finde ich neben Platzierungsresultaten einfach auch sehr, sehr wichtig, das Endresultat, wie die Person dann auch wirklich ausschaut. Also wenn eine Person super in Form ist, ja, wirklich conditioned und ein sehr gutes Paket abgegeben hat, dann ist das eigentlich ein hochwertiges Resultat, was für den Coach spricht. Ja, wenn der dann nicht die Top 5 Top 5 erreicht hat, dann ist es zwar schade und sicherlich nicht so viel wert, in Anführungszeichen, wie jetzt eine Top 5, also eine Platzierung, aber die Arbeit des Coaches und des Kunden wurde ja getan. Ja, und spricht wohl dafür, dass die Person weiß, was sie tut. Ja, und wenn dann aufgrund von Genetik oder Umfeld in der Klasse nicht das Ergebnis rauskommen ist, was hätte rauskommen sollen oder was gewünscht war, dann ist es halt einfach so. Ja, und das darf man halt, wie gesagt, nicht vergessen. Und was jetzt Resultate angeht, ich habe es vorhin schon gesagt, man darf halt jetzt Results im Hinblick auf Finals und auch wirklich auf große Shows mit einem hohen Teilnehmerfeld, also wirklich 10, 12, 15, 18 Leute vielleicht pro Klasse stehen, nicht damit vergleichen mit jetzt vielleicht dem Qualifier oder bei den NPCs ist ja auch nochmal ein bisschen unterschiedlich jetzt im Vergleich zu den Naturalshows. Also ich weiß nicht, wie weit sich die Leute da auskennen, aber NPC gibt es im Endeffekt True Novice, Novice und dann Open Classes. Ja. Und wenn du halt in der Klasse stehst, wo zwei Leute stehen und du bist vielleicht der Bessere von den beiden und du gewinnst dann und bist halt Erster und hast entsprechend das Platzierungsresultat, von mir aus auch noch eine gute Form, aber du bist halt eins von zwei. Also ich finde, unter uns Coaches gibt es ja immer so einen Spruch, alles zwischen 1 bis 3 bei 3 Athleten zählt halt einfach nicht. Weißt du, ich meine? Also das ist so dieses, natürlich ist es was wert, aber wenn du Erster von 2 wirst oder Zweiter von 2 dann, was ist das? Weißt du, ich meine? Also das ist so...
Finde das ist als Athlet auch immer sehr, sehr undankbar. Also wenn du...
Unglaublich undankbar.
Ja, wenn du auf irgendeine Show gehst, so, du bist dann halt einfach mit einer Person so zusammen auf der Bühne. Ne?
Also es ist doch ist vor allem geiler, auch, wenn du dir den Arsch aufreißt so und stehst dann halt gegen... stehst in der kranken Klasse und ich habe dieses Feedback auch schon von Kunden bekommen, ja, die waren da, die halt gesagt haben, okay, es wird vielleicht nur der 4. Platz oder es war dann doch der 6. Platz, wie auch immer, oder es war der 3. Platz und es hat nicht für 1 zu 2 gereicht, aber es war halt ein Battle so und du hast dich halt davor gekämpft und der Kunde ist deutlich glücklicher, wenn er sieht, in welchem Teilnehmerfeld er sich eigentlich nach vorne gekämpft hat und wo er am Ende platziert wurde, auch wenn es vielleicht nicht der Sieg war, so wie wenn du hingehst und halt Erster von 2 wärst, ja, ja. Und du denkst so, boah, 6 Monate Prep oder noch länger für das, so. Ich meine, es sind in der Regel vielleicht auch nur eine von x Shows, aber ja, boah.
Ja.
Willst du das?
Ja. Ja, ist auf jeden Fall auch. Ich finde, das ist aber auch wiederum gewissermaßen schwierig, dann auch so als Coach herauszutragen. Also, ich war auch schon in der Situation, ja, weil was machst du da? Ja, gut. So, nimmst du das als Resultat oder nimmst du das halt eben nicht als Resultat? Ich würde es auch immer als Resultat nehmen, also sage ich ganz ehrlich, weil es ja auch irgendwo die Platzierung war.
Logisch.
Nichtsdestotrotz ist es halt eben oftmals halt auch die Art und Weise von dem Hype, die da drum halt kreiert wird, ne? Ob man jetzt da halt eben die Klasse gewinnt mit zwei Leuten oder eben nicht. Also ich sag dir ehrlich, ich war ja auch bei der WM, bei den Profis war ich ja auch in der Situation, Wo ich dann gesehen habe, dass, also am Abend vorne dran, ne, dann ich so, gut, stehen halt 4 Leute jetzt da. Toll. Danke. So, also das war so in dem Moment, auch wenn die gut sind, ne, aber so trotzdem, es stehen 4 Leute da. Also so, keine Ahnung, das ist übelst unbefriedigend. So, ich habe auch schon da zu meiner Freundin gesagt gehabt, also schon gar keinen Bock eigentlich auf morgen. So, ne? So, toll. Also so, wenn du Dritter von 4 wirst, ist scheiße. Wenn du Vierter von 4 wirst, ist scheiße. Selbst wenn du Erster wirst, ist es trotzdem halt irgendwie kein cooler Sieg. So, ne?
Ja.
Das ist schwierig, ne?
Ich meine, das kannst du dir als Coach ja auch vorne raussuchen, wenn du irgendwie Leute hinschickst und da sind halt dann nur 2 Leute. Das ist ja, da kann ja keiner was für. Ne? Ich denke, es ist einfach dann die Kommunikation nach außen entscheidend, dass du das halt auch so darstellst und nicht sagst, okay, wir haben jetzt die Klasse gewonnen, aber wir haben halt nur einen Gegner gehabt. So.
Ja.
Dann sagst du halt vielleicht, okay, Resultat ist wichtig, aber für uns war deutlich wichtiger, dass die Form passt, dass die Präsentation, ja, und dann ist die Sache auch entsprechend nach außen getragen, dass da einfach, ja, dieser klare Fokus auf diese Platzierungsgeschichte vielleicht auch so ein bisschen weggenommen wird in solchen Klassen. Ja, grundsätzlich sind wir beide klar darauf aus, unsere Leute so weit wie möglich vorne zu platzieren. Gar keine Frage. Das ist, denke ich, mittlerweile klar, diejenigen, die den Podcast länger verfolgen oder uns auch auf Social Media verfolgen. Aber wie gesagt, ist immer die Frage, wie man das halt nach außen kommuniziert.
Ja, wenn ich in der Situation wäre jetzt auch und ich mir das anschauen müsste als potenzieller Klient oder Athletin, dann würde ich auf jeden Fall auch den Fokus ein bisschen eher darauf setzen, wie sind die Leute wirklich in Form, und vor allem, wenn man das im Social Media auch so ein bisschen verfolgt, also oftmals zeigt man ja auch oder repostet ja gewisse Sachen als Coach auch immer mal wieder, wie entwickelt sich halt eben eine Person von der Form, ne? Und ich glaube, das Wichtigste bei der Auswahl vom Coach ist wirklich, dass du dich über längere Zeit auch wirklich mit der Person beschäftigst, auch dann das Feedback einholst von den Leuten, ja, vielleicht mal einfach mal fragst, so, ey, wie warst du denn zufrieden? Ist alles gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was ist gut gelaufen? Wo könnte das besser sein? Und einfach halt eben da auch so ein bisschen Eigeninitiative, ja, ranziehen. Ich denke halt persönlich halt immer, weißt du, wenn man kann viel vorher denken, aber es ist mehr Schein als Sein oftmals halt, ne? So, weil letzten Endes musst du das Feedback von den Leuten selbst einholen oder halt eben die Person so lange verfolgen, dass du auch wirklich der Meinung bist, okay, die macht halt einen guten Job, ne? So, also entweder oder. So einfach mal kurz irgendwo nachgeguckt und denken so, ja, der macht eigentlich wahrscheinlich eine ganz gute Arbeit, macht wahrscheinlich eine ganz gute Arbeit, ist halt eigentlich zu wenig, weil der muss eine gute Arbeit machen, weil ansonsten machst du halt eben 8 Monate das Ganze umsonst halt, ne?
Mhm, direkt, ja,
absolut.
Und das ist also, wie gesagt, schon ein Problem. Also, was eigentlich ja für generell für Coaching gilt, ja, sich lange mit der Person auseinanderzusetzen und auch zu schauen, okay, wie kann ich mit der Person identifizieren, ne? Und auch, wie gesagt, wie viele Leute bringt die Person dann halt am Ende auf die Bühne? Ja, das ist ja auch so eine Sache, ja, weil das Wissen ist da draußen für alle zugänglich, wie man eine Person preppt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal auf dem Podcast thematisiert. Aber die Anwendung, wie du die Person dann am Ende auf die Bühne bekommst. Ja, weil wir wissen beide gerade aktuell wieder mit dem Pre-Season, der Pre-Show-Woche, Peak-Week-Woche, so, oder die Wochen davor, es ist ja nicht mehr viel, also die Coaching-Anforderungen sind dann einfach andere, ja, wie mitten in der Off-Season. Ja. Es sind einfach dann keine trainingsrelevanten Sachen, die wir da durchsprechen. Ja. Und das einfach irgendwo auch zu berücksichtigen, dass das auch wieder eigentlich für gutes Coaching spricht, wenn die Person es einfach schafft, am Ende des Tages Personen in entsprechendem Conditioning auf die Bühne zu stellen, die davor bewahrt hat, Dinge zu tun, die sie vielleicht hätten besser nicht tun sollen. Das ist dann irgendwo ja auch ein Marker für gute Arbeit.
Ja, also man muss auch wirklich sagen, so, wenn jemand halt eben über mehrere Seasons Leute gut stellt, dann wird er schon einen ganz guten Job machen, auf jeden Fall, ja. Ja, und vor allem, wenn viele Leute trotzdem irgendwie auf die Bühne auch kommen, ne, wenn man eine geringere Abbruchrate hat, ist, denke ich, auch ein ganz gutes Ding. Oder halt eben, wie gesagt, mehrere Leute, so die immer die Überzahl auf jeden Fall auch in einem guten Conditioning halt stellt, ne, weil, ja, das sind halt eben so die Dinge, wenn ich mir jetzt so die GmbF wieder angeschaut habe, so im Frühjahr, keine Ahnung, zieh die Leute von uns ab, zieh die Leute von dir ab, ne, und noch so 2-3 andere, ne, und dann steht halt eben der Großteil da mit einem unzureichenden Conditioning, ne, und wenn man dann halt eben auch nochmal die Platzierungen letzten Endes, also ohne uns jetzt auch hochloben zu wollen, ne, gut, bleibt halt nicht so viel übrig halt, ne, also so viele Leute essen halt lieber mal noch 10 Wochen diätet halt, ne, das ist halt, also wirklich auch noch nicht 1-2 Wochen oder 3 Wochen, dass der Abstand so klar ist, das sind 10 Wochen Diät, ne, und dann, das ist nur rein auf die Körperkomposition bezogen, und dann ist halt auch noch ein ganz, ganz großer Punkt natürlich auch das Posing halt, ne, also so keine Posing-Ausdauer, Posen schlecht gestellt, schlechte Verkörperung der Klasse, keine Kür und so weiter. Also, und dieses gesamte Konstrukt halt einfach, ne, resultiert dann einfach in einer schlechten Platzierung. So, ne? Und ich glaube, als First-Timer kriegst du das auch alleine seltenst alles in einem gesamten Pool so hin, dass du wirklich auch da vorne mitspielen kannst. Also die wenigsten. Ne? Ich würde mal gern wissen, wie viele First-Timer ohne Coach letztes Jahr in der Herbstsaison eine Top-5-Platzierung bekommen haben. Das wäre für mich mal interessant. Ich glaube, es können nicht viel gewesen sein. Es haben sich ein paar selbst vorbereitet, sicher. Aber das Beispiel Fabi. So, ja, ne? Aber der ist
Fabi halt auch schon seine
halt, ne?
Dritte oder vierte Saison, glaube ich.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen, dass die Leute, die sie selbst vorbereiten, weil die gibt's definitiv, ja, und das sind meistens aber halt Leute, die schon was an Erfahrung haben, das vielleicht schon durchlebt haben. Ja, ich meine, Sepp preppt sich jetzt auch zum fünften Mal alleine und wird im Patrick auch und die werden im Herbst halt auch gut dastehen. Ja, also das ist gar keine Frage. Aber gerade für First-Timer, es fängt ja einfach schon damit an, dass die Leute einfach wieder, trotz dass wir es schon tausendmal thematisiert haben, einfach die Ausgangslage komplett schon unterschätzen, ja. Und dann ist halt schon, bevor es losgeht, hast du halt schon verloren. So, da brauchst du gar nicht loslegen. Das
ist irre, ne?
Ja, du lachst, aber es ist so.
Ja. Der Fibo haben ja auch wieder extrem viele Leute gesagt, ja, die fangen jetzt die Prep an für Herbst.
Und du siehst so den Oberarm, denkst so,
Ich denke mal,
passt. Ja,
also schwierig. Fang jetzt an. So, geh heim und fang an.
Geh heim. Ist heute am besten kein Riegel mehr hier. Trink kein Eiweißshake.
Ja, ist schon wild halt, ne? Also.
Ja. Aber ja, ich meine, am Ende des Tages, wie gesagt, über einen langen Zeitraum hast du schon gesagt, wird sich das durchsetzen, wenn Leute einfach über Season für Season konstante gute Resultate bringen. Ja. Und ich denke, wie gesagt, die Leute werden es über die nächsten Jahre. Das Bewusstsein wird immer besser dafür und ich denke, die Anzahl der First-Timer, die selber preppt, wird hoffentlich geringer.
Mhm. Ja, ich denke auch. Okay, Leute, ich denke, damit machen wir auch Schluss für die Episode. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung des Podcasts da bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer man einen Podcast bewerten kann, wo ihr auch immer den hört. Und ansonsten dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne auch die Folge teilen. Ist, denke ich, auch für viele Leute interessant, die jetzt mal einmal den Weg zur Bühne suchen. Und ansonsten, Tobi, hast du aktuell noch Coachingplätze frei? Vielleicht mal reine Interessenfrage.
Ich nehme definitiv Leute an, die in den nächsten 2 Jahren auf die Bühne wollen. Also wenn da Interesse besteht, gerne melden. Gerade wenn es auch im Frühjahr geht, für nächstes Jahr, habe ich tatsächlich aktuell niemand. Deswegen würde ich mich freuen, wenn sich noch jemand meldet. Aber da ist die Zeit auch nicht mehr so lange, darf man ja vergessen. Herbst ist dafür schon wieder ziemlich voll, Herbst 2024. Ja, einfach. Ja. Also einfach Bewerbung durchschicken.
Bei mir ist tatsächlich auch eher so. Also Frühjahr 24, Herbst 25 und auch Herbst 25 noch frei. So Herbst 24.
Herbst 24 ist aktuell wirklich sehr, 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 sehr wenig. Mhm. Also ich würde sagen, Stand jetzt sind es, glaube ich, 11 Leute, so, die ich ja schon wieder im Roster habe. Und
ja.
Wir haben vorhin ja gesagt, wie viel wir maximal uns vorstellen können zu preppen.
Ja.
Deswegen, wenn für früher vor allem jetzt anfragen, weil Frühjahrs Prep ist nicht mehr so lang hin.
Ja.
Ja. Und
es ist jetzt auch gerade eine ziemlich gute Zeit, eigentlich noch zu planen.
Ja, schon. Eben
für Frühjahr 25 tatsächlich, weil dann hat man jetzt einfach auch eine gute Phase, wo man nochmal aufmachen kann, dann nochmal einen Pre-Prep-Cut und dann nochmal kurz off und dann geht man rein. Da hat man einfach auch eine sehr, sehr gute Basis, wenn man jetzt halt eben gerade schon anfängt. Ne? Das ist halt auch immer so das Ding. Ja, deswegen. Also
meldet euch einfach nicht zu spät.
Genau, bitte. Meldet euch nicht zu spät. Wir haben beide noch Platz für die jeweilige Seasons und dementsprechend checkt das ganz gerne mal aus. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Teilen der Episode erwünscht und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag in diesem Sinne. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.